Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Wir schauen heute auf eine ganz spezielle Episode. Wir blicken so ein bisschen in die Zukunft und ziehen auch ein kleines Zwischenfazit. Audis und Ferraris Zukunft heißt die Folge. Und wir schauen auf einmal Binotto über die Herausforderung Audi. Was sagt der künftige oder jetzige Teamchef des künftigen Teams, so muss man es eigentlich sagen, über die Chancen und vor allem über das Engagement? Es heißt ja, irgendwo auch, Audi will sogar aussteigen, bevor sie überhaupt einsteigen. Dann schauen wir mal, was mit Lewis Hamilton los ist. Der hat mal ein paar Aussagen getroffen über die letzten 3 Jahre bei Mercedes. Das war so ein Auf und Ab und wir schauen ein bisschen in die Zukunft, ob das bei Ferrari vielleicht nicht auch gleich so weitergeht. Und James Rowles, der Teamchef von Williams, hat eine interessante Aussage über Logan Sargeant getroffen. Der ist ja ersetzt worden durch Franco Colapinto und James Rowles sagt, Logan Sargeant ist einer der 20 besten Rennfahrer der Welt. Dave? Ich glaube, da müssen wir drüber
reden.
Spannend,
spannend. Wir müssen unbedingt drüber reden. Lass uns starten. Aber ihr kennt es, bevor wir starten, eine ganz kleine Bitte an dieser Stelle. Und vor allen Dingen ein großes, großes Dankeschön. Wir haben tatsächlich mittlerweile auf YouTube die 1000 Abonnenten geknackt. Dank eurer Hilfe natürlich, die ihr uns so fleißig zuschaut, kommentiert und abonniert. Super Sache, vielen lieben Dank dafür. Gerne weiter so, wenn ihr wollt, dass wir fleißig weitermachen, so wie wir das tun. Liked doch auch gerne dieses Video, teilt es mit euren Freunden, kommentiert vielleicht was drunter. Das gleiche gilt natürlich für den Podcast, wenn ihr da unterwegs seid. Eine Rezension hilft immer. Oder ja, ein kleiner Link mit einem Hinweis, was die Jungs machen, ist ziemlich cool. Ich hoffe, ihr denkt so. Wir geben unser Bestes auf jeden Fall und damit steigen wir ein. Mattia Binotto,
genau.
Erzähl,
Mattia Binotto.
Was geht ab?
Ja, Mattia Binotto ist ja früher Ingenieur gewesen bei Ferrari in leitender Position und dann auch in leitender Position, vor allem Teamchef bei Ferrari. Da ist er dann, naja, nicht mit Schmach gegangen, aber dann doch unvollendet, sagen wir mal. Denn Ferrari war unter ihm dann strategisch jetzt schon ziemlich ein Sauerhaufen. Das Auto war teilweise ziemlich schnell, sogar phasenweise schnellste im Feld. Man hat ja in der Beginn der Saison 2022 gedacht, dass Leclerc ja der künftige Weltmeister ist. Vielleicht ist es noch, aber auf jeden Fall ist es bisher nicht. Ja, der hat jetzt so ein bisschen sich geäußert als neuer Audi-Teamchef zu den Chancen des Teams. Und zwar hat er gesagt, es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Mount Everest, den Mount Everest zu besteigen, die Besteigung eines großen Berges. Also praktisch das, was bei Audi vor ihm liegt. Er hat gesagt, es wird ein paar Jahre dauern. Unser Ziel ist es bis zum Ende des Jahrzehnts, also Ende der 2020er Jahre, um die Meisterschaft kämpfen zu können. Und eins können wir da schon mal vorwegnehmen, Dave. Der liebe Binotto hat dann auch später gesagt, Audi ist hier oder beziehungsweise kommen, um zu bleiben. Und sie werden auch bleiben, bis Audi auch gewinnt und darüber hinaus. Also das ist schon eine klare Ansage. Es gab ein paar Gerüchte, dass Audi vielleicht schon Rückzieher macht, bevor sie überhaupt 2026 ins Grid stoßen.
Ja, es gab da keine Gerüchte. Es ist halt ernst, ja. Auch wir haben natürlich darüber berichtet, wie die Lage im VW-Konzern aktuell aussieht und ob VW jetzt oder diese Krise bei VW nicht zum Stolperstein wird für das ganze Audi-Projekt. Kann sehr gut sein. Du beziehst dich wahrscheinlich auf eine Aussage von Christian Danner, der jüngst in einem Podcast eben gesagt hat, dass er der Meinung ist und dieser Meinung darf er sein. Das ist auch durchaus schlüssig, was er da sagt. Er ist der Meinung, dass Audi tatsächlich nicht in die Formel 1 kommt. Der VW-Konzern hat gerade wirklich ganz andere große Probleme. Da kann man es sich eigentlich nicht erlauben, in die Formel 1 einzusteigen. Monetär natürlich nicht. Und wenn man da ja kurz davor steht, wirklich Leute auf die Straße zu setzen und Werke zu schließen, kann man im Konzern selbst einfach nicht verargumentieren, wie man da jetzt wirklich ja hunderte von Millionen in die Formel 1 investiert. Das ist Christian Danners Aussage und Meinung. Hat natürlich durchaus ein Körnchen Wahrheit drin. Ich persönlich würde dem Christian da trotzdem widersprechen, glaube ich. Ich denke, das Projekt ist mittlerweile so weit vorangeschritten. Die meisten Investitionen sind ohnehin getätigt. Sprich, der Aufbau der ganzen neuen Motorenkiste da in Neuburg an der Donau ist es, wie ich gelernt habe. das läuft ja schon alles, ja. Das läuft ja schon längst. Die Kohle ist ohnehin weg. Was machst du dann damit, ja? Es wird auf jeden Fall schwierig sein, da rauszukommen. Kann man aber natürlich nicht vollends ausschließen. Die Krise ist ja tatsächlich da und sie ist riesengroß. mal gucken. Das muss jetzt VW irgendwie regeln, dass sie da rauskommen und dass das nicht zum kompletten Fiasko wird. Wie gesagt, diese Gerüchte, diese Aussagen habt ihr wahrscheinlich die Tage gehört. Jetzt wisst ihr auch, wo sie herkommen, wenn ihr das bisher nicht wusstet. Und ich zumindest würde dagegen wetten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian.
Ja, ich glaube auch, dass Audi kommt. Also es wäre ein zu großer Gesichtsverlust. Das wäre schon eine große Skandalstory, sage ich mal, wenn Audi nicht kommt. Also insofern, ihr könnt übrigens hier die Folge euch anschauen, in der wir über diese ganze Geschichte reden, warum Audi möglicherweise doch nicht einsteigt. Und ihr könnt auch hier eine Folge oder zwei vielleicht sogar hintereinander euch anschauen, die wir schon zu Mick Schumacher gebracht haben. Bevor wir zum nächsten Thema sprechen, Binotto hat auch gesagt, dass er definitiv in der Verlosung ist. Da werden wir jetzt nicht groß drauf eingehen, weil wir schon, wie gesagt, in 1, 2, 3 Episoden sicherlich schon zu Genüge besprochen haben. Da gibt es jetzt so viel nicht zu adden, außer dass er es halt jetzt ein bisschen ausführlicher bestätigt hatte. Er hat ja vorher auch schon gesagt, ja, er ist auf der Liste und so, er hat so abgewiegelt. Schauen wir mal. Also die Spatzen pfeifen zumindest von den Dächern, dass die Chancen gerade deutlich steigen.
Ich würde gern trotzdem zwei, drei Sachen da anfügen, wenn wir schon dabei sind. Klar. Dass Mick Schumacher auf der Liste steht, ist keine Neuigkeit. Das haben wir auch schon vor einigen Tagen und Wochen so berichtet. Das ist nach wie vor so. Jetzt die neue Aussage von Mattia Binotto in der Hinsicht war in einem Interview, dass er gesagt hat, ja, er kennt Mick Schumacher natürlich gut, er kennt seine Stärken, aber auch seine Schwächen, das hat er gesagt. Und das ist natürlich logisch, ja. Mick Schumacher war über lange Jahre Teil der Ferrari Academy, also war offiziell Nachwuchspilot bei Ferrari. Das war auch zu der gleichen Zeit, als Mattia Binotto da federführend tätig war, zwischen 2019 und 2022, in den Jahren war das ungefähr. Dementsprechend haben sie wahrscheinlich relativ eng miteinander zusammengearbeitet und Binotto hatte da ein ganz gutes Auge drauf. Ich denke, diese gemeinsame Erfahrung könnte hilfreich sein, ja, wenn es um ein Engagement geht. Hoffen wir es. Wir drücken Mick Schumacher auf jeden Fall weiter fleißig die Daumen. Und bevor wir den Schwung zum nächsten Thema machen, würde ich auch gerne noch anfügen, weil Mattia Binotto vom Mount Everest gesprochen hat, den man da besteigen möchte und bis Ende des Jahrzehnts auf jeden Fall vorne dabei sein will. Er hat dabei auch verwiesen auf die Erfolgsserien anderer Mannschaften und dass es auch bei denen dann eben eine entsprechend lange Vorlaufzeit gegeben hat. Da hat er natürlich Mercedes genannt, ja, da ging das ja auch erst mal 3-4 Jahre lang mäßig voran, sage ich mal, bis dann mit der neuen Motorenformel ab 2014 wirklich richtig Schwung drin war und man da um Meisterschaften kämpfen konnte. Also 2010 wurde er aus dem Braun GP-Team, das Mercedes-Team, und von 2010 bis eben 2014 hat es gedauert, bis da der Erfolg kam. Ganz ähnliche Kiste bei Ferrari, auch das Beispiel hat er gebracht. John Todd ist damals 1993 zu Ferrari gekommen. Es hat einige Jahre gedauert, bis dann die Zutaten alle beisammen waren. 96 war dann eben Michael Schumacher da mit Ross Brawn, Rory Byrne und wie sie alle heißen. Trotzdem hat es bis 1999 gedauert, bis Ferrari den Konstrukteurstitel gewonnen hat und 2000 dann erst den Fahrertitel. Also
dann ging's
man muss
aber
über... Ja, dann ging es natürlich richtig ab. Das ist vollkommen richtig. Ich denke, zum einen möchte Mattia Binotto jetzt natürlich ein bisschen tief stapeln und Zeit gewinnen. Ja, das Projekt wird eben 4, 5, 6 Jahre brauchen, um zu reifen. Gleichzeitig erwartet man dann natürlich auch eine dominante Siegesserie. Wäre ja nicht so schlecht, mal gucken, ob die Geschichte ein Happy End nimmt oder ob Audi tatsächlich noch den Stecker zieht.
Oder zumindest mal nach so ungefähr 4, 5 Jahren dann regelmäßig um die Meisterschaft mitzukämpfen. Denn aber das deckt sich ja ungefähr mit seiner Aussage bis Ende der 20er Jahre, hat er ja gesagt.
Genau.
Und das war bei Ferrari auch so. Also wenn man 93, 94, 95, 96 kamen dann einige Siege mehr und 97 ab 97 bis dann 2000 ist soweit war, jedes Jahr um die Weltmeisterschaft gekämpft.
Ja.
Das war schon auch eine coole Zeit. So, wer auch um die Weltmeisterschaft auch in einem Ferrari kämpfen will, das ist Lewis Hamilton. Und da sind wir bei unserem nächsten Thema. Der hat jetzt schon einige ältere Aussagen, ein paar, die so ein bisschen ergänzt worden sind, rausgehauen. Und zwar zu den letzten 3 Jahren bei Mercedes. Wir wissen ja, nachdem er da, im Saisonfinale in Abu Dhabi 2021 knapp gegen Max Verstappen verloren hat. Das war eine Saison, da sind, glaube ich, viele Lebensjahre von Formel-1-Fans, egal mit wem ihr es gehalten habt, draufgegangen.
Yeah. Ja.
Ich glaube, auch die Nicola Latifi-Fans, die haben glaube ich, auch gelitten bei diesem letzten Grand Prix. Er auch, er hat da auch einige Drohungen sogar bekommen, weil er ist ja damals, hat er diese Safety-Car-Phase verursacht, diese
analog zu Timo Glock damals, 2008 in Brasilien.
Hey, hey, ja. Hey. Aber darum soll es nicht gehen, sondern um Lewis Hamilton. Und der hat jetzt diese Dürrejahre, also 22, 23, naja, und 24, da sind wir jetzt noch drin. Da hat es jetzt ein paar Siege gegeben, tatsächlich endlich mal von Mercedes zusammengefasst und hat gesagt, naja, das fühlt sich so ein bisschen an wie Golfspielen. Da geht es mal auf, mal ab. Ist eine ganz interessante Analogie, die er gesagt hat. Er hat gemeint, es kann so frustrierend sein, aber man liebt es trotzdem und macht weiter. Man muss immer weiter pushen, denn man sucht wieder nach diesem Gefühl, wie wir es in Silverstone oder Spa hatten. Und Silverstone dieses Jahr, wir erinnern uns, das war ja hyper emotional. Das war ja sogar an meinem Geburtstag. Das war auch ganz lustig. Und ausgerechnet da gewinnt Hamilton seinen, ja, persönlichen Grand Prix. Das ist schon eine coole Sache gewesen.
Was für ein Geschenk.
Was für ein Geschenk, ja. Und das soll jetzt bei Ferrari natürlich besser werden und das soll jetzt auch das Thema gleich sein. Denn es kann natürlich sein, dass es bei Ferrari genauso munter weitergeht. Die sind eigentlich über den Großteil der Saison jetzt schon stärker gewesen als Mercedes, definitiv. Dieses Zwischenhoch, das Mercedes hatte, Dave, kurz vor der Sommerpause, da hat man jetzt gedacht, okay, da dreht sich wirklich mal was. Die letzten Rennen jetzt nach der Sommerpause, die waren nicht so toll. Mal schauen, wie es jetzt nach der kleinen Sommer-Herbstpause in Anführungsstrichen dann jetzt weitergeht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Ferrari auf der einen Seite ist schon ein Team, von dem ich mir jetzt nächstes Jahr, naja gut, dieses Jahr eher, aber nächstes Jahr würde ich fast auch ein bisschen drauf wetten, vielleicht ein Stück besser dasteht als Mercedes. Und trotzdem kann es genauso weitergehen wie vorher. Denn wenn man jetzt mal die letzten drei Jahre sich anschaut, dann sieht das Ganze schon ganz ähnlich aus wie bei Mercedes. Also man hatte diesen super Saisonstart mit vor allem Leclerc im Jahr 2022. Und das war so im Prinzip eine Phase, wo alle gesagt haben, hey, der Leclerc, der wird Weltmeister, dem ist das eh nicht mehr zu nehmen. Und dann kam Max Verstappen. So, und jetzt gab es den harten Cut, weil Dave der Router mehr oder weniger um die Ohren geflogen ist. Das hält uns aber nicht davon ab, nahtlos weiterzumachen. Ich habe gesagt, und dann kam Max Verstappen, und zwar hat der dann, nachdem Leclerc die ersten paar Rennen gewonnen hatte, eine unglaubliche Aufholjagd gestartet und dann ziemlich souverän gewonnen. Nächstes Jahr noch souveräner und 24 Jahre lange auch sehr souverän, und jetzt wird es natürlich spannend. Besprechen wir dann, was die aktuelle Saison angeht, was noch vor uns liegt, in der nächsten Folge. Das wird auch sehr, sehr cool. Die kommt auch sehr schnell raus, wenn ihr diese Sache gesehen habt und ihr eine der ersten sein solltet, die da rein lunzen. Denn es werden nur wenige Stunden vergehen, dann ist nämlich die Vorschau auch schon da. Aber so, jetzt soll es darum gehen. Wir haben jetzt mal kurz gesagt, was Ferrari die letzten drei Jahre so gemacht hat. Auf und Abs, die aber auch, wie gesagt, Lewis Hamilton beschrieben hat er in den letzten drei Jahren bei Mercedes. Ferrari hat da sicherlich insgesamt eine bessere Figur gemacht, sage ich mal. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie vor allem in diesem Jahr das Feld zusammengerutscht ist, kann ich mir vorstellen, es wird vielleicht nicht dauerhaft irgendwie um Siege zu kämpfen sein mit Mercedes und auch nicht mit Ferrari. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Aber ich glaube, im Endeffekt macht es Stand jetzt auch gar keinen großen Unterschied irgendwie, ob Hamilton bei Mercedes bleibt oder zu Ferrari geht. Ich glaube nicht, dass er mit dem einen oder anderen Team extrem besser fahren würde und rein aus Erfolgssicht irgendwie sich dann denken, hätte ich doch lieber diesen oder jenen Move lieber gemacht. Wie siehst du es?
Ja, also Lewis Hamilton hat da ja ein gutes Händchen, was Teamwechsel angeht. Wahrscheinlich oder vielleicht geht es ihm jetzt mit Ferrari genauso. Ihr erinnert euch, er kam zu einer sehr, sehr günstigen Zeit überhaupt in die Formel 1 mit McLaren, als McLaren wirklich mehr oder weniger auf dem Zenit war oder auf einem Höhepunkt in der reichhaltigen Geschichte von McLaren eben. Er konnte sofort in seinem ersten Jahr um den Titel kämpfen. Er hat dann zu einem Zeitpunkt den Wechsel von McLaren zu Mercedes vollzogen. Da haben ihn viele für verrückt gehalten. Mercedes war da irgendwo, naja, relativ weit hinten noch. Wir hatten es vorhin angesprochen, da sind ein paar Jahre vergangen, bis sich da die Erfolge eingestellt haben. Und bei McLaren ging es Hamilton eigentlich sehr, sehr gut. Er hat trotzdem den Wechsel gewagt und der Wechsel hat sich natürlich brutal ausgezahlt dann. Ab 2014 hat er ja eine absolut einmalige Erfolgsserie hingelegt, mit Mercedes dann eben. Mal sehen, ob ihm das mit Ferrari ähnlich gelingt. Könnte sein. Er hat da, wie gesagt, einen guten Riecher. Zudem sind wir hier bei Im Kreisfahren auch große Freunde und Befürworter von Fred Vasseur. Es ist ein super Typ zum einen und zum anderen hat er seinen Laden in der Regel auch sehr ordentlich im Griff. Wir haben da auch mal eine Folge gemacht, die nennt sich der Ferrari Masterplan. Da hatten wir einige ziemlich wilde Theorien, wie es vielleicht weitergehen könnte. Damals war auch nicht klar, wo Adrian Newey landet. Jetzt ist klar, er wird nicht bei Ferrari landen. Trotzdem, denke ich, ist Ferrari ganz solide aufgestellt und schon tendenziell im Aufwind. Ja. Könnte gut sein, dass wir ein Revival der alten Rivalität McLaren und Ferrari sehen in den nächsten Jahren. Ist alles natürlich absolut unmöglich vorherzusagen. Deswegen vertrauen wir einfach mal auf die Intuition von Lewis Hamilton, was Teamwechsel angeht. Und dann schauen wir mal weiter ab hier. Es wird auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Der teaminterne Kampf gegen Leclerc, der Kampf gegen die anderen Mannschaften. Ich freue mich mega.
Da möchte ich noch kurz einhaken. Teaminterner Kampf gegen Leclerc. Ich persönlich glaube, wenn man jetzt auch mal schaut, weil ja viele sagen, warum holt sich jetzt lustigerweise auch Binotto übrigens, er hat gesagt in einem Interview auch, er hätte Hamilton nicht zu Ferrari geholt. Mhm. Das hätte er nicht für nötig erachtet, denn Leclerc ist der Nummer 1 Fahrer, Sainz ist ein sehr solider Nummer 2 Fahrer, hat er gesagt, und darf man Leclerc dann sozusagen nicht undermeinen, wie sagt man das auf Deutsch, also nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, ich drücke es mal so aus, indem man da einen anderen Platz hirscht, genau, einen anderen Platz hirscht da irgendwie ihm vorsetzt. Ich persönlich denke aber schon, dass es Sinn machen kann, denn die Schwäche von Leclerc ist ja, dass er nicht so wirklich konstant ist. Also er ist wahnsinnig schnell. Ich glaube nicht, dass Hamilton grundsätzlich schneller ist als Leclerc oder nicht wesentlich. Ich denke, es wird ähnlich sein wie mit Russell. Ich glaube aber tatsächlich, dass auch ein Leclerc vielleicht mühschlechter ist insgesamt als ein George Russell oder ungefähr gleich. So schätze ich ihn ungefähr ein. Kann sich natürlich auch steigern, aber ich denke auch für Leclerc ist es eher eine positive Geschichte, dass Hamilton kommt, denn da kann er sich im Zweifelsfall eher dran hochziehen. Und wenn Hamilton wirklich underperformen sollte, na gut, dann hat es ihm auch nicht wehgetan. Ich persönlich glaube aber, dass Hamilton einfach diese Kaltschnäuzigkeit reinbringt und dieses Roboterhafte, das wir auch von Max Verstappen zum Beispiel kennen oder auch von Fernando Alonso, das meiner Meinung nach dem Leclerc abgeht. Der ist einfach da noch zu fehleranfällig, macht irgendwie zu viele Dinge falsch dann, wenn es mal drauf ankommt. Hallo. Oft vieles richtig, aber halt ab und zu auch und zu häufig dann eben noch Fehler. Und ja. Sainz ist auf der Strecke mit ungefähr, ja, gleich, schwer zu vergleichen, ne? Ferrari und Mercedes mal so, aber es gab jetzt schon einige Situationen, wo abgekocht worden ist von Hamilton, wo ich der Meinung war, dass der Ferrari jetzt nicht unbedingt völlig unterlegen war in der Situation. Mhm. Also ja. Ich habe so das leise Gefühl, dass es sich schon auszahlen kann, aber ja, dementsprechend, wir schauen mal weiter und wir schauen auch jetzt mal weiter aufs nächste Thema, außer du widersprichst. Das heißt nämlich da Logan Sargeant und James Vowles. Und Logan Sargeant ist ja auch ein Fahrer, der ja ein bisschen umstritten war. Ist schon durchaus erfolgreich in die Formel 1 gekommen. War jemand, dem man auf jeden Fall zutrauen hätte können, dass er es schafft. Er hat aber irgendwie nie sein Potenzial abrufen können entweder. Oder hat dann kein Potenzial gegeben, ultimativ, dass dann im Prinzip ihn dann so weit hätte nach vorne katapultieren können, dass es dann doch gereicht hätte, dauerhaft in der Formel 1 zu bleiben. Und James Vowles, der Teamchef von Williams, der hat jetzt ein paar Aussagen getroffen. Und die sind ganz interessant. Ich nehme mal die streitbarste, und das hat ja auch James Vowles selber sogar gesagt in der Situation. Ja. Vorweg, er hat gesagt, auf die Frage, ob er glaube, dass Sargeant in der Lage sei, Rennen in einer anderen Kategorie, beispielsweise der Indycar-Serie, der WEC, zu gewinnen, da meinte Vowles, ohne Zweifel, in all diesen Kategorien hat er die Chance zu gewinnen. Und dann, er gehört zu den 20 besten Fahrern im Motorsport, was umstritten sein wird, wenn man das sagt. Und es wird einige Leute geben, die darüber sehr frustriert sind. Aber, sagt James Vowles, das ist das Niveau, auf dem er ist. Und noch ergänzend, ihm fehlt nur ein oder zwei Zehntel, also Logan Sargeant. In früheren Jahren hätte man mit ein oder zwei Zehntel noch ungefähr in der richtigen Position gelegen. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das wirft einen gleich 5 Plätze zurück. Er hat absolutes Potenzial, in vielen anderen Serien Meister zu werden. Daran besteht kein Zweifel.
Ist ja, das so? Ja, also klar, es fällt natürlich James Vowles jetzt relativ leicht, da freundliche und versöhnliche Worte zu finden. Ja, jetzt ist der Kuchen sozusagen gegessen, ja, mit Logan Sargeant in der Formel 1. Aber grundsätzlich im Kern denke ich schon, dass er recht hat. Wir haben das ja auch mehrfach betont. Zum einen hat der gute Logan Sargeant tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit sich mit einem gewissen Oscar Piastri einen sehr, sehr heißen Kampf um den Formel-3-Titel geliefert, wenn ich mich nicht täusche. Da war nicht abzusehen, welcher von den beiden oder ob beide nicht sogar auf einem absoluten Top-Niveau performen können weiter und entsprechend auch in der Formel 1. Oscar Piastri hat es jetzt geschafft. Er hat sich in relativ kurzer Zeit etabliert. Ja. Er hat sich als sehr, sehr solider Pilot bewiesen und vermutlich, so sagt man es ihm nach, als zukünftiger Weltmeister. Also es ist wirklich oberste Schublade jetzt schon, ja, was die Piloten angeht. Und Logan Sargeant war da haarscharf dran, hat ihn an vielen, vielen Tagen auch geschlagen vor nicht allzu langer Zeit. In irgendeiner Form ist der gute Logan Sargeant dann halt seiner Entwicklung nicht ganz so vorangeschritten wie Oscar Piastri eben. Und zu einer unglücklichen Zeit, sage ich mal, in der Formel 1, das hat James Walter jetzt auch dann nochmal ausgeführt, wenn du ein, zwei Zehntel langsamer bist als dein Teamkollege, dann startest du halt gleich, ne? Entscheidet er auch direkt über Q1 oder Q2 oft genug. Es geht halt einfach unheimlich nah und eng zu momentan in der Formel 1. Und diese winzigen Abstände, die dann herrschen, die, ja, entscheiden dann eben schon über Wohl oder Wehe. Zudem darf man auch nicht vergessen, war Logan Sargeant über weite Strecken seiner Formel 1-Karriere bei Williams mit, naja, schlechterem Material in Anführungsstrichen unterwegs als sein Teamkollege. Natürlich ist Williams aktuell eines der Teams, die, naja, finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Dementsprechend konnte man nicht alle Upgrades zeitgleich an beide Autos bringen. Oft genug war Logan Sargeant dann tatsächlich ein, zwei Upgrade-Stufen hinten dran. Auch das erklärt natürlich dann einen gewissen Zeitunterschied und das geht dann vielleicht ein Stück weit auf Selbstbewusstsein und schon ist man in einer Abwärtsspirale. Aus der hat er es leider nicht mehr rausgeschafft. Ich denke aber, mit ein bisschen Zeit zur Besinnung, zum Durchatmen und neuer Motivation für eine neue Aufgabe kann es sehr, sehr gut sein, dass Logan Sargeant in anderen Rennserien sehr überzeugend auftritt. In der WEC würde ich ihn sehr, sehr gerne sehen. Die IndyCars verfolge ich jetzt persönlich nur am Rande hier und da mal. Aber ich denke, als Amerikaner ist er natürlich auch da nicht schlecht aufgehoben. Mal sehen, wo es ihn hin verschlägt. Grundsätzlich stimme ich den Aussagen von James Waltz hier absolut zu.
Eine Sache ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, und zwar, es heißt ja, dass er so ein bisschen gebrochen wurde, als er in Australien Anfang des Jahres dann sein Auto hergeben musste, nachdem sein Teamkollege Alex Albon seines geschrottet hatte. Und dann ist er in Sargeants Auto gefahren. Sargeant hat das Rennen ausgesetzt. James Vowles hat darauf angesprochen, gesagt, also ob er sich damals vollständig mental davon erholt habe, also nach diesem Vorfall, hat er gesagt, also wenn du Logan Sargeant fragst, wird er das bejahen. Schon beim nächsten Rennen war er dann wieder auf einem guten Platz. Also das war kein Faktor, sagt Vowles. Und was ich auch noch ganz wichtig finde zu wissen, und deswegen sagen wir es auch noch, Williams lässt den jetzt auch nicht fallen komplett, sondern der bleibt, Zitat, in der Familie und sie werden ihn dabei unterstützen, seine Rennsportkarriere fortzusetzen, halt nicht in der Formel 1, aber er wird von Williams da weiterhin unterstützt und das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, denn wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann könnte man denken, okay, aus den Augen, aus dem Sinn, jetzt muss er schauen, wie er klarkommt, so ist es nicht. Und auch ihr müsst nicht schauen, wie ihr klarkommt alleine, denn wir haben in wenigen Stunden unsere Vorschau für euch in petto für Austin. Die Formel-1-freie Zeit ist jetzt fast vorbei und wir schauen auf alles, was es da zu berichten gibt. Und das ist eine ganze Menge, denn es gibt tonnenweise Speziallackierungen bei den Teams. Unter anderem Alpine, Haas und McLaren und natürlich Upgrades, Dave. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Machen wir. Abonniert unseren Kanal hier, unseren Podcast, dann verpasst ihr in Zukunft nichts. Ihr wisst Bescheid, es lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Formel 1 ist mehr gut. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Tschüss, ciao.